Eine moderne Gesellschaft funktioniert nur, wenn jeder seinen Beitrag leistet. Doch etwas ist faul in unserem Land. Unternehmen kämpfen ums Überleben, Menschen um ihre Perspektiven. Und irgendwie ist das Vertrauen in die Zukunft am Schwinden. Sprechen Sie denn noch offen über die Entwicklung in unserer Gesellschaft? Oder bleibt Ihnen der Klartext im vertrauten Kreis stecken? Es wird Zeit, dass wir unsere Stimme erheben und unser Land wieder an seine Stärken erinnern. Eigenverantwortung, Initiative und Tatkraft. Deutschland war einst Vorreiter durch Innovationskraft und ein starkes Wirtschaftswunder. Lassen Sie uns diesen Geist wiederbeleben. Dazu habe ich mein neues Buch geschrieben. Es trägt den Titel Aufstand der Leistungsträger, warum wir jetzt mutig für Freiheit und Wohlstand die Stimme erheben müssen. Für eine bessere Zukunft werden Sie aktiv. Die Zukunft beginnt mit Ihnen. Vielleicht haben Sie es ja Lust zu lesen. Es ist als gedruckte Ausgabe und E-Book überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Und nun zur neuen Episode von Mutmenschen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mutmenschen. Mein Name ist Peter Holzer und heute zu Gast ist Dr. Dominik Benner. Dominik, schön, dass du heute hier bist.
Ja, danke für die Einladung.
Um in der Praxis erfolgreich zu sein, schadet es ja überhaupt nicht, zunächst mal seinen Geist zu schulen. Dominik, nimm uns doch mal kurz mit auf eine Reise. Wie ist denn deine akademische Ausbildung verlaufen?
Ich habe nach meinem Abitur mich von Deutschland verabschiedet, erstmal eine Zeit, habe in der Schweiz studiert, in St. Gallen und habe dann meinen Bachelor dort gemacht, meinen Master gemacht. Ich war zwischendurch nochmal in San Diego, in Kalifornien, was super schön war, und war noch in Fontainebleau am INSEAD. Und abschließend habe ich dann noch meine Doktorarbeit geschrieben. Und dann waren auch 6 Jahre Akademikerwelt hinter mir.
Und dann war der Weg frei in die Praxis. Du hast ja einen Hintergrund, der jetzt aus der heutigen Sicht im 21. Jahrhundert wahrscheinlich nicht das spannendste Geschäftsmodell ist, nämlich ein Schuhgeschäft. Erzähl doch mal, was waren denn die Ursprünge? Wie kommst du ans Schuhgeschäft?
Also mein Ursprung, mein beruflicher Werdegang war ein ganz anderer. Ich war lange Zeit in der Immobilienwelt, war beim großen Baukonzern Bilfinger Berger. Und das war eigentlich auch ein guter Werdegang. Ich wurde dann später Geschäftsführer von einem Energiekonzern und habe dort auch Immobilien geleitet. Und irgendwann ist etwas passiert, was in meinem Leben nicht geplant war. Mein Vater ist sehr früh verstorben, mit 60 Jahren am Herzinfarkt. Und das war der Moment, wo ich dann in das Familienunternehmen eintreten musste. Und lustigerweise, unser Familienunternehmen ist seit 142 Jahren Schuhhandel. Ja, so hat das mal begonnen mit einem Vorfahren von mir. Und das heißt, damals im Jahr 2012 habe ich dann über Nacht Schuhhandel geerbt. Das war nicht mein Plan, aber so bin ich zum Thema Handel gekommen. Und ja, daraus ist dann die Plattform Group später entstanden. Aber das war bis dahin ein sehr weiter Weg.
Wie alt warst du, als dein Vater gestorben ist?
Ich war damals 29.
Und wie war das für dich? Ich meine, so ein plötzlicher Tod, das war ja wahrscheinlich nichts, auf das du dich vorbereitet oder auch nichts, mit dem du gerechnet hast.
Ja, es war.
Und auf der anderen Seite Immobilienwelt, großer Konzern, da stehst du ja auch unter Strom und Attacke vorwärts, Karriere. Wie ging es dir in der Zeit damals?
Also für mich war das natürlich ein Schock gewesen, nicht nur familiär als Mensch, sondern eben auch beruflich, weil ich habe mich ehrlicherweise in meinem Job sehr wohl gefühlt. Also es war jetzt nicht so ein Zwangsjob, sondern es war ein sehr guter Job, hat mir Spaß gemacht, war ein cooles Unternehmen, die Juwi-Gruppe war das. Und es war ein extrem innovatives Unternehmen, immer neue Themen, super gewachsen. Naja, auf jeden Fall war das für mich sehr schwierig, weil in den ersten 12 Monaten, wo ich in diesem Unternehmen war, eigentlich immer nur alle gesagt haben, ja, dein Vater hat das so gemacht oder das wurde so geregelt. Ne, es war super schwierig für mich, mich da wohlzufühlen. Also ich habe mich am Anfang nicht wohlgefühlt. Erst als ich dann angefangen habe, das Unternehmen komplett umzubauen, meine eigene Strategie umzusetzen und parallel zu den Schuhgeschäften ein eigenes Business rund um Software und E-Commerce aufzubauen, dann habe ich mich wohlgefühlt, weil das so mein Origin eigentlich war und ich mich verwirklichen konnte damit.
Dass wir uns das mal plastisch vorstellen können, was heißt denn Schuhgeschäft? Was hast du denn da übernommen? Wie stellen wir uns das vor? Ist das ein Schuhladen? Sind das ein paar Filialen gewesen? Oder wo waren die Geschäfte? Nur, dass wir mal so ein Bild kriegen, auf was du dich da eingelassen hast.
Ja, also es war so, dass wir bei uns hier in der Region Frankfurt, ne, haben wir einige Schuhgeschäfte gehabt. Das heißt, wir haben mit klassischen 100, 200, 300 Quadratmeter Geschäften in Toplagen, Frankfurt, Wiesbaden, Mainz etc. Schuhgeschäfte und haben dort damals, glaube ich, 35 Mitarbeiter gehabt. Und das war die Grundlage. Das war auch, hat immer Geld abgeworfen. Das war jetzt nicht schlecht, aber auch nicht toll. So dass man jetzt sagen könnte, wow, das ist jetzt ein Wachstumscase oder mit diesem Case kann man wirklich in die Zukunft marschieren. Und für meine Eltern war das völlig in Ordnung. Die hatten jetzt nie vorgehabt, in das Thema E-Commerce groß einzusteigen. Und wie gesagt, erst durch den Todesfall war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, so, das Schuhgeschäft hat keine Zukunft. Die Familie Deichmann hat ein Konzept, was wir nicht kopieren können oder umsetzen können. Die machen das super, aber so ein Konzept haben wir nicht. Also haben wir uns eben eine andere Lücke gesucht, die niemand besetzt hat. Und es war das Thema Plattform für andere Schuhhändler.
Du hast ja gesagt, du hast dich 12 Monate lang erstmal gar nicht so wohl gefühlt, weil alle dich belehrt haben, dein Vater hat so gemacht und so, also dir auf gut Deutsch gezeigt haben, dass du keine Ahnung hast. Wie auch, du kommst ja aus einem Immobilienkonzern und hast da ja auch eine Karriere vor dir und auch schon hinter dir. Wieso springt man dann von so einem Karrierepfad in traditionelle Schuhgeschäfte, mit denen man gar nichts am Hut hat? Was hat dich denn motiviert, diesen Sprung zu wagen?
Naja, also wir haben natürlich die Situation gehabt, dass damals das Thema Onlinehandel noch nicht wirklich so präsent war. Es gab zwar schon Amazon, Zalando, aber niemand hat eigentlich Plattformen abgebildet. Das heißt, niemand hat überlegt, was kann man für einen anderen Schuhhändler machen, ne, und wie kann man für andere Händler den E-Commerce aufbauen. Und das war die Grundlage gewesen, wie wir gestartet sind. Und ja, aus dieser kleinen Grundlage, wie können wir für die anderen Leute Umsatz machen und damit auch einen Gewinn erzielen, daraus ist dann am Ende eigentlich unser erster Kanal, das war Schuh24, entstanden. Und ja, so nach und nach kamen dann neue Branchen hinzu. Und der Gedanke war immer gleich, wie können wir für den Schuhhändler, ne, skalierbar den E-Commerce machen, ohne dass wir selbst Warenvorräte anlegen müssen.
Würdest du denn sagen, diese Entscheidung aus dem Immobilienkonzern in das Schuhgeschäft zu gehen, da hast du ja die Digitalisierungsstrategie noch nicht, das kam ja erst danach, so habe ich das verstanden. Würdest du denn sagen, diese Entscheidung war mutig?
Ja, also die war natürlich mutig. Auf der anderen Seite hast du ja auch eine Verantwortung als Familienunternehmer. Also ich wollte nicht derjenige sein, der nach damals 130 Jahren das Ding zuschließt und sagt, tschüss, jetzt haben wir es verkauft oder was auch immer. Sondern der Gedanke war immer gewesen, wie können wir das weiterführen und einen zukunftsträchtigen Weg finden. Und deswegen wollte ich eigentlich nicht der Letzte sein in der Generation, der sagt tschüss, sondern der, der das vielleicht transformiert in was ganz anderes. Und das war mein Motivationstreiber, aber die, wie gesagt, die ersten 12 Monate habe ich erstmal meinen Weg suchen müssen und hatte jetzt auch nicht mehr Kinsey im Haus, die gesagt haben, das ist der Status Quo, das sind die Schritte und da wollen wir hin, das hatte ich nicht.
Was hattest du denn, was war denn der Erfolgsfaktor, dass du das rausgekriegt hast und dieses Modell oder ist ja ein Konzept, was du multiplizierst in verschiedene Branchen, dass du das so rausgefunden hast?
Es war Trial and Error. Also wir wussten damals schon, dass Plattformen das Geschäftsmodell sind, was am besten skalieren kann. Vor allem, wenn du wirklich eine Größenordnung erreichen willst, die mal über die Milliarde geht. Denn die Pure Player, also die Unternehmen, die E-Commerce machen und die immer nur mit eigenem Warenbestand versuchen zu wachsen, die haben eben ein Problem. Das Problem ist, irgendwann läuft mal eine Saison nicht so gut und dann hast du mit deinem Warenlager ein Problem. Ja, dann hast du nämlich zu viel Warenlager und am Ende bist du in der Insolvenz. Ja, und meine Familie, das hat ja einen Grund, warum wir schon seit 130 Jahren damals bestanden haben, dass wir da schon risikoavers sind, dass wir eben wissen, wie gefährlich Warenlager sein kann, wenn man damit nicht richtig kalkuliert. Und dieses Risiko wollte ich eigentlich innerlich immer vermeiden oder mitigieren und sagen, okay, dann versuchen wir das doch mal zu reduzieren, das Risiko, indem wir selbst ein Geschäftsmodell machen, was ohne großen Lagerbestand geht. Und das haben wir mit einer Plattform, glaube ich, ganz gut umgesetzt. Und wenn du dir heute anschaust, es gibt mega erfolgreiche Plattformen, ne? Wenn du dir Airbnb anschaust, wenn du dir Amazon anschaust, viele andere, das sind richtig erfolgreiche Unternehmen, die überwiegend mit Plattformgedanken arbeiten.
Genau, das heißt, bestehende Geschäfte nutzen die Plattform, um ihre eigenen Waren dann darüber zu verkaufen. Und ihr seid ja jetzt eine Plattform-Group. Das heißt, wie können wir uns das vorstellen? Was ist euer Geschäftsmodell?
Ja, unser Geschäftsmodell ist, dass wir in mittlerweile 25 Branchen Plattformen betreiben und die kleinen lokalen Händler, die den E-Commerce nicht hinbekommen, alleine, dass wir für die komplett den Onlinehandel umsetzen. Das heißt, wir verkaufen Möbel, Fahrräder, Autos, bis hin zu Schuhen, Luxusartikel. Ja, also eine sehr breite Palette, 25 Branchen. Und das machen jeden Tag unsere 1200 Mitarbeiter.
Das habt ihr ja im Ausblick, konnte man ja vernehmen, zu konservativ gerechnet. Was ist denn eure Prognose jetzt für dieses Jahr 25?
Naja, also wir sind ja, wie du richtig sagst, an der Börse notiert. Wir sind seit 2 Jahren an der Börse. Und unser Gedanke war immer gewesen, wie können wir dauerhaft für das Unternehmen Wert stiften? Also wir machen hier nicht irgendwie so ein Case schnell nach oben und dann mal einen Exit machen, sondern ich will als Familienunternehmer hier immer die Mehrheit behalten. Das heißt, ich möchte weiterhin auch mit im Vorstand mitwirken können und diesen Wert weiter treiben können. Und Wert.
Wie viel Anteile hältst du, wenn du von Mehrheit sprichst?
70% halte ich. Ja. Und Wert entsteht nur, indem man dauerhaft ein Unternehmen hat, was sowohl wachsen kann, aber auch wo der Profit mitsteigt. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Also wir haben ja eigentlich eine ganz gute Wachstumsmaschine aufgebaut, die jedes Jahr mindestens 20% wächst, indem wir neue Händler bekommen, die wieder neue Produkte liefern und indem wir einfach auch in neue Branchen eintreten. Hin und wieder kaufen wir auch Unternehmen hinzu. Wir machen so zwischen 5 und 8 Unternehmensübernahmen im Jahr. Und ja, aktuell der Ausblick, um das vielleicht deine Frage zu beantworten, wir wollen so bis zu 700 Millionen Euro Umsatz machen. Wir wollen ungefähr 50 Millionen operativen Gewinn dabei erzielen. Und das sind so im Durchschnitt ungefähr so 1.300, 1.400 Mitarbeiter, die wir dann zum Jahresende haben werden.
Wenn man an Familienunternehmen denkt, zumindest wenn ich das tue, dann würde ich jetzt nicht im ersten Schritt an Börse denken, sondern eher an eben nicht börsennotiert. Es gibt ja auch große, prominente Beispiele, Metro zum Beispiel, die jetzt ein Delisting macht, von der Börse weggeht. Du hast ja auch von langfristig gesprochen, nicht exit-orientiert. Die Börse ist aber genau das Gegenteil, kurzfristig orientiert, und die Aktionäre werden hypernervös, wenn es eine Gewinnwarnung gibt. Hilfe, wir machen immer noch Gewinn, aber es sind vielleicht 2% weniger als versprochen. Setzt ihr euch damit nicht unnötig unter Druck, und wäre es nicht viel vorteilhafter, ohne Börse das durch ruhige Familienhand zu steuern?
Ja.
Oder was ist die Motivation hinter der Börse?
Also zum einen, wir haben damals ein Unternehmen an der Börse gekauft. Da haben wir die Mehrheit übernommen. Das war die damalige Fashionet AG. Die saß in Düsseldorf und sitzt auch heute noch dort. Und wir standen dann vor der Frage, was machen wir damit? Also tun wir die einbringen bei uns und tun sie delisten, oder tun wir unser eigenes Familienunternehmen in die börsennotierte Firma rein integrieren und dann entsprechende Verschmelzung machen? Und diese Frage hatten wir. Am Ende haben wir gesagt, naja, also die Banken finden es, glaube ich, schon besser, wenn man professionell wird, wenn man kapitalmarktorientiert ist, wenn man transparent Berichterstattung macht. Und deswegen haben wir uns dann entschieden, dass wir unser eigenes Familienunternehmen, was deutlich größer und profitabler war, dann entsprechend an die Börse zu bringen über diesen bestehenden Weg der Fashionet AG. Und du hast natürlich recht mit der Frage, ist das kurz- oder langfristig? Ich persönlich glaube, dass es gar nicht im Widerspruch ist. Also auch Unternehmen wie Siemens sind ja auch langfristig orientiert und sind trotzdem an der Börse. Und man muss ja, klar, natürlich muss man pro Quartal reporten, aber wenn man Quartal nicht so perfekt ist, dann ist es eben so. Ist auch nicht, also auch kein Weltuntergang, solange die Langfriststrategie stimmt und man langfristig eben eine gute Entwicklung zeigen und auch demonstrieren kann. Und das möchten wir machen. Ja, mein Familienunternehmen, wo ich herkomme, wir waren immer stolz darauf, dass wir immer einen Gewinn erzielt haben. Also seit 1948 haben wir ununterbrochen jedes Jahr einen Gewinn erzielt, mal kleine, mal größere Gewinne, aber wir haben nie einen Verlust gefahren. Und das ist eben auch das Ziel, was wir hier haben, dass wir einen Gewinn haben, immer und ohne Ausnahme, und dass wir das auch hier im Börsenumfeld immer erreichen wollen.
Ja, wenn es um dieses Wachstum geht, ich sag mal, wenn es schief geht und man nicht so gut läuft, dann gibt es ja auch keinen Ausverkauf. Wenn du 70% der Anteile hältst, dann ist ja, ich sage mal, das Potenzial der Verkäufer begrenzt. Aber wenn es jetzt andersrum um den Weg nach vorne geht, Skalierung, höher, schneller, weiter, was treibt dich denn bei dieser Skalierung an? Also diese mittelständischen Unternehmen in diese Platform Group zu integrieren und ja, was ist dein Motiv dahinter? Was motiviert dich, morgens aufzustehen und das zu tun?
Ja, also ich habe zum einen als Unternehmer natürlich einen hohen Gestaltungsdrang. Also das muss ich auch selbst immer mal manchmal kritisch reflektieren, dass ich unglaublichen Willen habe, Sachen voranzubringen, dass ich Sachen verändern möchte und dass ich da schon ein wirklich nachhaltiges, wertvolles Unternehmen hinterlassen kann. Das ist für mich ein ganz großer Treiber, wenn ich ehrlich bin. Ich bin ja in der Form jetzt kein angestellter Manager, der jetzt einen 4-jährigen Vertrag hat und danach sich überlegt, was kann er als nächstes anfangen, sondern für mich ist das schon in gewisser Weise ein Lebenswerk, Klar, es ist nicht meine einzige Investition, die wir als Familie haben. Wir haben noch viele andere Investitionen. Aber es ist schon ein Bereich, der unser eigenes Familienunternehmen eben seit 142 Jahren ist. Und das darf nicht scheitern, das muss funktionieren. Und das tue ich gerne unter Beweis stellen. Und seitdem wir an der Börse sind, tue ich das eben auch an der Börse unter Beweis stellen.
Du hast ja kürzlich auch ein Buch veröffentlicht. Das Schreiben ist ja, wenn man es gut macht, durchaus anspruchsvoll. Und wenn man einen vollen Kalender hat, schwierig. Wie hast du das Schreiben in deinen Kalender integriert?
Gar nicht. Ich habe keine Zeit, um Bücher zu schreiben. Es gab eine Ausnahme letztes Jahr. Meine Frau, meine Kinder und ich, wir sind 6 Tage in den Urlaub geflogen. Ich mache sonst nie Urlaub. Aber dort haben meine Kinder verlangt, dass ich 6 Tage mitkomme. Wir sind in den Süden geflogen. Und als das Flugzeug gestartet ist hier in Frankfurt, habe ich gesagt, komm, wir hatten eh mal auf der Führungskräftetagung die Idee gehabt, wir schreiben ein Buch über gute und schlechte Führungskräfte. Also komm, das mache ich jetzt. Also habe ich dann beim Abflug den Laptop aufgeklappt, habe einfach angefangen zu schreiben. Ich brauchte jetzt auch keine Quellen oder sowas, sondern ich konnte einfach frei aus dem Kopf runterschreiben. Und nach 6 Tagen war das Buch fertig. Dann waren die 200 Seiten zu Ende geschrieben. Ich habe zwar öfter mal nachts im Badezimmer, damit meine Kinder das nicht sehen, dieses Buch dann weitergeschrieben, aber ich wollte es unbedingt zu Ende schreiben in 6 Tagen und es hat auch ganz gut funktioniert. Und immerhin ist sogar ein Spiegel-Bestseller geworden, habe ich nicht mit gerechnet. Aber der Erlös, den wir haben, der geht an sozialen Zweck, an Kinderhospiz. Und ja, deswegen kann ich das auch mit einem guten Gewissen machen. Aber nee, ich habe nicht vor, Schriftsteller zu werden. Das ist eine brotlose Kunst, zumindest in den Bereichen, wo ich mich bewege. Und das war eher eine gute Idee, um ein bisschen Führungskräften zu zeigen, wie man sich gut und wie man sich vielleicht nicht so gut verhalten könnte oder sollte.
Was war deine größte Erkenntnis beim Schreiben?
Die größte Erkenntnis, ich habe es aus Sicht einer Frau geschrieben. Also das fiel mir teilweise sehr schwer. Es gab ja auch ein, zwei intime Szenen in dem Buch. Das ist ja als Roman und Ratgeber, als Mischung geschrieben aus Roman und Ratgeber. Aus Sicht einer Frau einen Berufsalltag zu beschreiben, auch private Szenen zu beschreiben, das fiel mir schon schwer. Also habe ich auch mal 2, 3 Leute als Feedback gebraucht, die mir mal ihre Sichtweise darstellen. Weil als Mann nimmt man ja manchmal das so nicht wahr. Ja, und das war sehr hilfreich, aber auch schwierig für mich, muss ich wirklich sagen.
Hast du deine Frau auch gefragt?
Ich habe auch meine Frau öfter gefragt. Ja, meine Frau ist aber auch ein Workaholic, die es gewohnt ist, in Umfelden zu arbeiten, wo eigentlich fast kaum Frauen sind. Die war früher in der Beratung. Ich glaube, in der Beratung gibt es eine Frauenquote von vielleicht 9 oder 10%. Also insofern ist die vielleicht nicht ganz so repräsentativ, aber ja, ich habe meine Assistentin gefragt, eine frühere Assistentin gefragt, meine Vorstandskollegin, die Laura, habe ich gefragt. Das war schon hilfreich für mich.
Okay, wurde durchgewunken offensichtlich.
Nee, die haben auch Änderungen mitgeteilt. Also die haben schon gesagt, ach, und das musst du jetzt mal abschwächen oder da bist du zu krass in der Meinung oder das geht so nicht. Also da habe ich schon Feedback bekommen, was ich auch sofort eingearbeitet habe.
Du hast gesagt, du machst nie Urlaub vorhin. Wie viele Kinder hast du?
Ich habe 3 Kinder.
Ist das nur eine Floskel, dass du nie Urlaub machst oder ist nie auch wirklich nie?
Ja, also was heißt diesen Urlaub, dass man einfach 2, 3, 4 Wochen irgendwo ins Ausland fährt und weg ist, das kenne ich in der Form nicht. Haben meine Eltern jetzt auch selten gemacht, ja, und ich habe als Unternehmer gesagt, mir macht der Job hier Spaß, ich kann Sachen voranbringen und ich bin auch ehrlicherweise sehr, sehr stark eingebunden. Ja, das heißt, ich kann gar nicht 3 Wochen weggehen, weil ich habe ständig Notarverträge, ich habe ständig Beurkundungen etc. Also deswegen bin ich ja schon sehr eng gebunden und getaktet. Ich habe auch gar nicht so das Verlangen. Also wenn ich 3 Wochen am Strand liegen würde, würde ich relativ schnell wahnsinnig werden und könnte mich überhaupt nicht auspowern. Insofern, ich habe das Verlangen nach Urlaub nicht. Was wir schon machen manchmal als Familie, dass wir, ich sag mal jetzt mal Freitagnachmittag bis Sonntag mal irgendwo nach, was weiß ich, mit dem Auto mal nach Paris fahren. Oder fliegen mal irgendwo schnell hin für 2 Tage oder 3 Tage. Das machen wir schon, so einen kurzen, aber intensiven Kurzurlaub. 2 Tage am Wochenende, das ist gut. Das tut mir auch mal gut, rauszukommen, neue Inspirationen zu kriegen. Aber ich bin schon sehr ungewöhnlich dort. Also die meisten, die ich kenne, auch Unternehmer, machen immer Urlaub, auch lange Urlaub. Ist völlig legitim. Ich bin nur nicht der Mann dafür.
Ja, in Köln sagt man, jede Jacke ist anders. Ne? Oder leben und leben lassen. Das heißt, so wie ich dich kennengelernt habe, hast du ja auch ein hohes Leistungsmotiv. Sonst würdest du ja auch gar nicht die Kraft und das Momentum aufbringen, um so eine Plattform-Group zu skalieren. Und wir sind ja im Moment in einem Zeitgeist in Deutschland unterwegs, wo, ich würde mal sagen, eher das Thema Bequemlichkeit im Vordergrund steht. Work-Life-Balance ist ja ein Riesenthema. Man sieht es ja auch quer durch alle Branchen. Selbst Führungskräfte wollen in Teilzeit Karriere machen. Auch Ärzte haben kein Interesse mehr, überall ins unternehmerische Risiko zu gehen und freuen sich, wenn Investoren sozusagen das Risiko tragen und sie dann angestellt gutes Geld verdienen, aber eben auch nur noch 27 Stunden arbeiten. Also ich treibe es jetzt ein bisschen formuliert auf die Spitze, aber in diesem Zeitgeist ist es natürlich auch wahnsinnig schwierig, Spitzenleistung zu bringen. Wie siehst du denn die aktuelle Stimmung in Deutschland? Ist das Thema Leistung, Leistungsmotiv und Leistungssinn noch ausgeprägt oder haben die Leute vielleicht sogar recht und wir sind auf dem, wie sagt man, Holzweg, wenn das Leben endlich ist, warum soll man es, ich sag mal, mit Arbeit vertrödeln? Es gäbe ja vielleicht noch viele andere Sachen, die inspirieren.
Also erstmal philosophisch ist es immer eine Antwort für jeden selbst. Deswegen sollte man da, glaube ich, keine Ratschläge erteilen, weil das jeder für sich und sein Leben und sein Lebensmotiv und Sinn des Lebens selbst beantworten muss. Es gibt ja keinen objektiven Sinn des Lebens, sondern nur einen subjektiven Sinn. Und deswegen ist das erstmal das Individuumsrecht einer jeden Person. Gesellschafts- und wirtschaftspolitisch ist es natürlich eine gefährliche Entwicklung, weil man muss ja immer eines betrachten, Deutschland ist ein kleines Land auf der Welt. Das heißt, wir sind jetzt nicht besonders relevant, weder wirtschaftlich noch sonst was. Andere Länder, China, Indien etc. überholen uns alle. Und Deutschland macht auch nur mit 80 Millionen Einwohnern einen Bruchteil aus der Bevölkerung. Und ich war gerade letzte Woche in China gewesen, 2 Tage auf einer Messe. Und wenn du dir anschaust, was die mittlerweile beherrschen, wie schnell die letzten 10 Jahre vorangekommen sind, das ist unvorstellbar. Und die haben wirklich einen Hunger. Die sind hungrig nach mehr Performance, nach Wachstum, nach Wohlstand. Und das siehst du, wie wirklich ein Land sich so schnell innerhalb von 10 Jahren bewegen kann. Das Gleiche sehe ich in Indien, ja, das Gleiche sehe ich im Mittleren Osten in vielen Ländern. Da siehst du den Hunger. Ja. Und selbst in Osteuropa gibt es viele Länder, wo noch richtig Power dahinter ist. Und deswegen, Deutschland ist leider auf dem Abstellgleis. Deutschland ist satt. Ja, und die junge Generation, die häufig, nicht immer, das will das nicht verallgemeinern, aber die häufig sagt, naja, eigentlich kann ich nur 3 Tage die Woche arbeiten. Ja, die stellen einfach das Thema sich selbst, ne, über dem Thema Wirtschaft, ist legitim aus persönlicher Sicht, ist für die Wirtschaft schädlich und führt natürlich auf Dauer zu Wohlstandsverlusten. Und wenn ein Land Wohlstand verliert, dann geht es wieder allen schlechter. Na, und dann gucken wieder alle dumm aus der Wäsche. Deswegen ist es so ein bisschen ein Henne-Ei-Thema oder ein Wechselkreislauf, der da ist, den ich in Deutschland sehr kritisch sehe und der mich auch ein bisschen traurig macht. Aber ja, man muss ja nicht alles gut finden, was im Land passiert. Man kann ja auch in ein anderes Land zur Not gehen, ja.
Das stimmt, ja. Also mich stimmt das teilweise auch traurig, weil auch wenn manche Politiker das nicht haben wollen, ich möchte gerne stolz auf das Land sein, in dem ich lebe und möchte auch Deutscher sein, was ja gar nicht ausschließt, dass ich auch Europäer und Weltbürger bin. Ich sehe das eher wie so ein olympischer Geist. Da ist man ja auch verbunden mit dem Land, für das man antritt, weil es ja am Ende auch, wie du sagst, globaler, weltweiter Wettbewerb ist. Und man muss sich halt ins Zeug legen, sonst wird man halt nach hinten durchgereicht. Aber das fängt ja schon in der Bildung an. Ne? Du hast ja jetzt Kinder. Wie alt sind die? 3?
10, 7 und 2.
Ja, so, dann stecken die ja noch mitten im Bildungsprogramm sozusagen. Und wenn man sich dann in den Schulen anschaut, ich hatte auch ein Buch geschrieben, das trägt den Titel Aufstand der Leistungsträger.
Ist übrigens sehr bekannt, das Buch, also insofern Kompliment.
Ja, danke. Ich habe mich dann beschäftigt zum Beispiel mit Kitas und ich hatte den naiven Glauben, dass es da einen Handlungsauftrag gibt. Also Schulfähigkeit herstellen. Mhm. Gibt es aber gar nicht. Kitas haben keinen bundesweiten Handlungsauftrag. Auf gut Deutsch, die können machen, was sie wollen. oder wir haben immer mehr Einser-Abiturienten. Aber wenn ich dann von Professoren höre, die Leute können immer weniger Mathe, dann scheint das irgendwie nicht so zu stimmen. Das heißt, wir suggerieren unserem Nachwuchs, ihr seid super, aber senken ständig die Benchmark. Und klar, wenn die Latte niedriger hängt und alle drüber springen können, sind alle super, weil es darf sich ja keiner mehr schlecht fühlen. Mein Trainer, der hielt lange Jahre den Rekord im Speerwurf. An seiner Schule hing 20 Jahre eine Urkunde. Die wurde jetzt abgehangen, weil andere Schüler sich schlecht fühlen, weil sie nicht so gut Speerwerfen können. Was denkst du denn? Ist das der Schlüssel? Müssen wir in der Bildung anfangen, damit unser Nachwuchs wieder einen neudeutschen anderen Mindset oder eine andere Einstellung, eine andere innere Haltung bekommt? Oder wo siehst du einen Schlüssel, dass wir hier wieder auf einen Erfolgskurs kommen? Oder müssen wir erst tief auf die Nase fallen, bis es uns allen schlechter geht und dann aus dem Schmerz heraus wissen wir wieder, was Erfolg bedeutet und strengen uns an.
Ja, also das haben, glaube ich, alle schlauen Politiker schon erkannt, egal ob Adenauer, Kohl oder Brandt. Immer nur, wenn es den Leuten richtig schlecht geht, wenn es mal richtig nach unten geht, dann ist eine Veränderungsbereitschaft da, sonst gibt es sie nicht. Wir sind derzeit in Deutschland noch in der Vollbeschäftigung. Ja, die Leute leben auskömmlich und haben gut Einkommen. Das Einkommen steigt jedes Jahr ein bisschen. Und es gibt überhaupt keine Not irgendwo. Ja, es gibt weder eine Wohnungsnot noch eine Essensnot. Uns geht es allen zu gut. Deswegen wird es auch hier keinerlei Veränderung geben, solange es uns so gut geht. Und erst wenn mal wieder ein Punkt da ist, in Sachen Arbeitslosigkeit oder in Sachen Finanzprobleme, dann bewegt sich was in dem Land. Das ist aber nicht nur in Deutschland so, das ist auch in anderen Ländern so. Aber hier ist es sehr ausgeprägt. Das heißt, hier sind die Verharrungskräfte sehr, sehr stark. Und auch wenn wir pro Tag 33 Mal hören in den Medien, dass sich die Bürokratie verringern muss, ne, und auch Politiker jede Woche sagen, die Bürokratie wird abgebaut. Das Gegenteil ist der Fall. Den Menschen im Finanzamt interessiert das überhaupt nicht, was jemand dort fordert. Den Menschen in der Verwaltung interessiert das nicht, dass diese Forderungen da sind. Der tut seinen Job umsetzen, ja, so wie er es will und so wie er es geschult ist. Und deswegen gibt es da auf absehbare Zukunft, glaube ich, keine Besserung.
Wenn ich mit meinen Unternehmerkunden spreche, dann stelle ich denen gerne eine Frage, nämlich was treibt dich oder lockt dich an und was hättest du gerne als Richtschnur für dein Unternehmen? Und zwar drei Begriffe. Das erste ist Leistungsbereitschaft, zweite ist Leistung und der dritte ist Spitzenleistung.
Ist das entweder oder? Was denkst du denn?
Ein oder, ja. Ein entweder oder.
Also ich tue mich.
Was denkst du denn, was würden die meisten wählen ad hoc?
Naja, also ich bin da ein bisschen reflektiert an dem Punkt, weil ich sage, eine Spitzenleistung kannst du immer nur über eine kurze Zeit bringen. Ja, das ist ja wie so ein Marathonlauf. Ja, wenn du dich zu schnell verausgabst, na, dann bist du schnell platt und kannst eigentlich nicht mehr arbeiten. Man muss immer ein Mittelding finden, aber das schon mit einem guten Grunddrive, würde ich sagen. Das wäre meine Antwort darauf.
Mhm. Also es ist ja am Ende immer eine Definitionsfrage. Was versteht man unter Spitzenleistung? Ich persönlich teile deinen Gedanken voll. Also man kann nicht einen 100-Meter-Sprint die ganze Zeit machen und Marathon auch nicht mit Vollgas anfangen, sonst trocknet man auch hinten auf der Zielgeraden aus. Aber wenn wir Spitzenleistung definieren als jeder strebt nach seinem Besten, also gar nicht die Höchstleistung, sondern ein kontinuierliches Verbessern und auch ein Wille, sich zu verbessern. Also es hat ja auch was von gucken, was kann ich lernen, wo kann ich noch eine Schippe drauflegen. Dann ist das zumindest mein Verständnis von Spitzenleistung. Also man ist auf gut Deutsch nie fertig und Dinge einfach so weitermachen, wie es ist und in so eine Bequemlichkeit reinzukommen und Dienst nach Vorschrift und man macht jetzt irgendwie immer das Gleiche weiter, damit macht man sich ja sofort angreifbar. Also es ist eher Spitzenleistung in meinem Verständnis, ein kontinuierliches Weiterentwickeln. Wenn wir das so als Definition nehmen und das nochmal hängen an deinen hohen Leistungsantrieb und du machst nie Urlaub, bist dann ja sozusagen auch an der Spitze ja ein Vorbild für die Leute, die du einstellst. Wie ist das denn mit dem Leistungsmotiv und der Anstrengungsbereitschaft? Du hast ja mittlerweile auch über 1000 Leute, hast du gesagt. Das ist ja dann auch nicht nur 5 gute Leute, die du finden musst, sondern eine ganze Menge und ihr wollt ja noch ein paar hundert dazu haben. Wie gut sind denn die Leute, die du findest am Arbeitsmarkt? Oder andersrum, wie schlimm ist es denn bestellt, wenn es um Recruiting geht? Oder musst du dann deine Messlatte deutlich tiefer hängen?
Also man muss vielleicht auch eins unterscheiden zwischen einem normalen Mitarbeiter, der eine normale Tätigkeit ausübt, und zwischen einer Führungskraft. Von der Führungskraft verlange ich natürlich, dass sie sich reinhängt. Wenn eine Führungskraft zum Jahresende sagt, sie hat noch einen Tag Resturlaub, den müsst ihr jetzt ganz dringend nehmen, sonst wird er ja verfallen, dann hat die Führungskraft, glaube ich, irgendwas nicht verstanden, dass es nicht um einen Resturlaubstag geht im Leben. Ja, bei einem Mitarbeiter ist das natürlich ganz anders gelagert. Ja, wenn ein Mitarbeiter einen ordentlichen Job macht, muss man sich ja nicht dauernd verausgaben und nachts bis 0 Uhr hier sitzen. Also da muss man ein bisschen unterscheiden. Was für uns persönlich sehr, sehr stark ist und deswegen haben wir auch vor Fachkräftemangel keine Angst mehr. In unseren Branchen, wo wir sind, Software, E-Commerce, Handel etc., da wurden sehr viele Stellen abgebaut die letzten 3 Jahre. Das heißt, nach diesem Corona-Hype, den es gab, wurden viele Mitarbeiter abgebaut oder mussten das Unternehmen verlassen. Auch Zalando und so weiter haben viele Leute abgebaut. Und da konnten wir natürlich sehr, sehr gut rekrutieren. Das heißt, Rekrutierung ist für uns kein Problem mehr. Und das zweite, KI. Ich bin aber ein bisschen mit KI vorsichtig, aber bei KI haben wir schon viele Einsparungspotenziale, dass KI schon viele Aufgaben auch bei uns übernehmen kann, sofern es dafür geeignet ist.
Mhm. Jetzt hast du ja vorhin schon mal angedeutet, dass ihr nicht nur die Platform Group macht, sondern als Familie habt ihr auch verschiedene Standbeine, wo ihr euch unternehmerisch engagiert. Du hast ja vorhin gesagt, Notar, Beurkundung macht man ja nicht nur beim Unternehmenskauf, sondern auch beim Thema Immobilien, was ihr macht. Du bist ja auch Gastronom. Kann man das so zusammenfassen? Also E-Commerce-Unternehmer, Immobilienbesitzer und Gastronom? Oder gibt es da noch? Also
mit Gastronomie habe ich nicht viel am Kopf, am Hut. Aber in der Tat, wir haben viele Bereiche bei uns, die in dem Family Office gebündelt sind. Dazu gehört Immobilien, das ist ein sehr großer Bereich bei uns im Family Office. Dazu gehören Produktionsunternehmen. Also wir haben die Tonet-Gruppe zum Beispiel, das ist der älteste Stuhlhersteller in Deutschland. Sehr, sehr teure Produkte, aber tolle Produkte. Wir haben eine Messerschmiede in Solingen. Wir haben eine eigene Hotelgruppe. Also wir sind schon sehr, sehr divers hin aufgestellt bis zur Landwirtschaft. Der Gedanke dahinter war eigentlich immer, wenn du dein Vermögen langfristig über Generationen sichern willst, musst du das eben in nicht korrelierenden Assetklassen haben. Ja, und diese nicht korrelierenden Assetklassen müssen aber an sich auch zukunftsfähig sein. Das heißt, wir parken das Geld nicht passiv, sondern wir tun aktiv investieren, ja, und dort auch größer zu werden und da erfolgreich zu sein. Und dieses Prinzip, dass wir in diesen verschiedenen Assetklassen aktiv investieren, die Unternehmen voranbringen, auch M&A dort machen, wir finden ein ganz guter Ansatz, ja, wie wir als Family Office aktiv in diese Geschäftsbereiche rein investieren. Und da entsteht am Ende schon, glaube ich, ein ganz gutes Gebilde daraus, das auch zukunftsfähig ist, sprich meine Kinder hoffentlich das mal mit Freude übernehmen können.
Du hast vorhin gesagt, deinen Eltern war Geld jetzt als primäres Ziel nicht so wichtig. Woher kommt denn dieses Vermögen, das zu investieren ist? Doch aus dem Schuhhandel von deinen Eltern?
Ja gut, also natürlich haben wir als Familie schon ein paar Euro verdient, ne, über die Jahrzehnte. Aber man muss dazu sagen, ganz wesentlich hat sich das natürlich die letzten 20 Jahre entwickelt, weil wir sehr aktiv investiert haben, auch mal mit Risiko vielleicht. Und weil wir auch, ich denke mal, auf dem Immobilienmarkt zur richtigen Zeit sehr, sehr aktiv entsprechend angekauft haben. Und das in Zeiten, wo eben die Immobilien noch, ich sag mal, mit Faktor 10 bewertet waren. Ja, mittlerweile reden wir von Faktor 20 oder 25. Das heißt, die haben sich alle im Preis verdoppelt oder verdreifacht. Und das waren natürlich gute Zeiten. Das war antizyklisch. Wir wollen als Familie mal antizyklisch handeln. Ja, und das erfordert einen gewissen Mut. Die meisten Menschen interessieren sich für Aktien, wenn der DAX auch ein neues Rekordhoch hat. Oder wenn Gold ganz hoch ist, dann gucken die auf den Goldkurs. Oder wenn die Immobilienpreise top sind. Ja, und der Taxifahrer redet von der Immobilie, dann ist es für uns ein Zeitpunkt auszusteigen. Und so haben wir das auch immer gemacht. Das heißt, seit 3 Jahren haben wir Immobilien dann kaum noch angefasst. Ja, als die Krise kam, haben wir dann wieder angefangen langsam. Und so haben wir es in Corona gemacht. Ne? Als Corona kam im ersten Lockdown, die meisten Menschen hatten irgendwie Angst vor Corona, waren zu Hause, Stay-at-Home-Kampagnen und was es alles gab. Ich habe die meisten Deals meines Lebens in dem ersten Lockdown gemacht. Ich bin wie ein Verrückter durchs Land gefahren, habe antizyklische Unternehmen gekauft, haben Restaurants gekauft im Lockdown, weil niemand wusste, wie lange das geht, aber wir wussten innerlich, dass es irgendwann zu Ende sein muss und dass man jetzt mutig sein muss. Und dieses antizyklische Handeln, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt bei einer Familienvermögensstrategie, dass man eben nicht das macht, was der Mainstream macht und dass man auch in gewisser Weise sagen muss, man ignoriert den Mainstream, weil man innerlich die Haltung haben muss, man tut was Besseres oder man tut langfristig eine bessere Anlagestrategie, wenn man eben antizyklisch handelt.
Ich meine, jetzt sind das ja alles Branchen, die auf den ersten Blick gar nichts miteinander zu tun haben und alle so ihre Geheimnisse und Stellschrauben haben. Wie stellst du denn sicher, dass ihr auch Ahnung habt von dem, was ihr tut? Oder ist das nicht notwendig?
Ja, oder ohne Ahnung geht gar nichts. Ich bin überhaupt kein Fan von Generalisten. Also ich bin ein ganz großer Fan von Spezialisten, die in ihrem Gebiet wirklich top sind und die wissen, was sie da tun. Und unsere Sichtweise ist immer, wir müssen in jedem Bereich eine exzellente Firma kaufen. Wir fangen nie bei Null an. Wir kaufen eine exzellente Firma mit guten Leuten und tun das als Nukleus betrachten, um dann voranzukommen. Und das hat uns immer ganz gut begleitet, egal ob es in der Landwirtschaft war, wo wir ein Top-Unternehmen gekauft haben, ob es im Bereich Produktion war oder also kreuz und quer mit der Platform Group genauso. Na, wir kaufen immer ein gutes Unternehmen und legen das als Grundlage dann fest.
Jetzt sind das ja alles Aspekte, wo man sagen kann, okay, das ist der mutige Unternehmer, der Entscheidungen trifft und auch ins Risiko geht und ging auch alles gut aus, also ich sag mal Heldengeschichten. Was war denn eine Situation, wo du rückblickend sagst, boah, scheiße, da war ich einfach feige und rückblickend war es vielleicht dann sogar schlecht, dass es eben fehlender Mut war, weil du nicht gehandelt hast und die Angst dich sozusagen zur falschen Entscheidung getrieben hat. Was fällt dir da
Also
ein?
ich habe, glaube ich, früher viel zu klein und viel zu, wie sagt man, engstirnig gedacht. Also zum Beispiel, als wir die erste Plattform aufgebaut haben, na, da dachte ich, jawohl, ich muss immer mehr Schuhhändler in diesem Land gewinnen und das ist meine Wachstumsstrategie. Ich wollte nur Schuhhändler anbinden. Bis dann irgendwann ein Beirat kam, der gesagt hat, Dominik, also das Geschäftsmodell, was du da installiert hast, das ist ja schön, aber warum um Himmels Willen machst du das denn für Schuhhändler? Und das ist mir ehrlicherweise erst dann aufgefallen, dass ich da einen Gedankenfehler hatte. Und das hat mich ehrlicherweise maßlos geärgert. Ich hätte längst 3 Jahre früher loslegen können. Und der zweite Fehler, den ich gemacht habe, ich habe mit viel zu geringem Kapital gearbeitet. Ich habe eigentlich jedes Jahr den kleinen Gewinn, den wir gemacht haben, wieder investiert. Ich hätte viel, viel schneller nach vorne gehen können, hätte ich ein bisschen mehr Kapital reingenommen, aufgenommen oder mal vielleicht einen guten Investor mit reingenommen. Damals habe ich aber nicht so gedacht. Ich war damals zu klein im Gedanken. Und habe diesen Weg gar nicht erwogen. Ja. Und ja, das bereue ich im Nachhinein absolut. Wir wären heute viel, viel weiter. Wir wären heute sicherlich mindestens bei 2, 3 Milliarden, hätten wir diesen Weg viel früher beschritten. Aber gut, hätte Fahrradkette, kann man nicht mehr ändern. Jetzt tun wir den Weg ein bisschen mühsamer, ein bisschen langsamer gehen, ist auch nicht schlimm. Na, dafür haben wir eben weiterhin das Selbstversagen. Wir haben uns kaum verwässert und wir machen, glaube ich, einen sehr, sehr guten Job mit unserer Strategie.
Das ist ja häufig der Grund, dass Familienunternehmen eben auch in Familienhand bleiben sollen. Also wenn man sich externes Kapital reinholt und Anteile abgibt, ist ja, zumindest erlebe ich das häufig bei Mittelständlern, ein absolutes No-Go. Du würdest aber aus heutiger Sicht sagen, doch, das macht durchaus Sinn, den Kuchen eben größer zu denken und nicht nur an den Anteilen zu hängen.
Gut, man muss ja immer überlegen, wann macht es Sinn? Also einfach zu sagen, jawohl, ich habe ein Familienunternehmen, jetzt nehme ich mal einen Shareholder rein, das ist natürlich eine Quatschidee. Aber man muss es andersrum drehen. Angenommen, du hast die Chance, ein mega gutes Unternehmen toll geführt zu übernehmen, weil der andere vielleicht in den Ruhestand geht oder altersmäßig aufhört oder die Kinder nicht wollen, was auch immer. Du könntest diesen Player übernehmen. Ja, und jetzt sagst du dir als Familienunternehmer, machst du das oder nicht? Wenn die Antwort ist, es wäre perfekt, aber ich traue mich das nicht, ja, dann ist es legitim. Aber vielleicht kann man es ja mit einem Partner zusammen schaffen, ja, der sich vielleicht mit 20, 30% beteiligt. Na, der ist dann auf ein paar Jahre mit drin an Bord, verdient natürlich auch eine gute Verzinsung und dann kauft man ihn wieder raus. Na, also wenn du dir mal die Familie Messer anschaust, von der Messer Group, die kennen gar nicht so viele, aber die haben mal ein eigenes Familienunternehmen gehabt, haben das dann an die Höchst AG verkauft, war ein großes Konglomerat. Mein Vater war da früher auch. Und irgendwann hat die Familie gesagt, wir kaufen das zurück. Und da das eher Richtung 1 Milliarde ging, so viel Geld hatten sie nicht, haben sie eben auch einen Equity-Investor mit reingenommen. Der ist mittlerweile ausbezahlt, haben einen Mega-Job gemacht und haben wieder ihr eigenes Familienunternehmen zurückgeholt, was heute viel, viel größer ist, bei weitem größer als damals. Und ich glaube, in diese Richtung, wenn man da ein bisschen nach vorne denkt und sagt, jawohl, ich gehe in den Angriffsmodus, na, wenn sich Gelegenheiten geben, denke ich nicht, oh Gott, kann ich das, sondern die Frage ist nur, wie kann man es umsetzen? Und das finde ich eine gute Idee.
Dazu braucht es ja auch Reibungsfläche oder vielleicht mal einen Impuls. Du hast ja erwähnt, dass ein Beirat dir diese Fragen gestellt hat und dich damit zum Nachdenken gebracht hat. Wenn du sagst, ein Beirat, war das dann dein Beirat und oder welche Rolle spielen Beiräte in deiner unternehmerischen
Beiräte
Tätigkeit?
sind bei uns mega wichtig. Wir haben in allen wesentlichen Beteiligungen Beiräte installiert, zwischen 3 und zwischen 7 Personen. Weil zum einen, das sind ganz, ganz tolle Leute, die vielleicht auch Bereiche abdecken, wo ich nicht so gut bin oder wo der Geschäftsführer nicht so gut ist, die die Branche aus dem FF können und alles wissen dort in der Branche. Und drittens, die dem Unternehmen auch langfristig loyal verbunden sind. Also wir verzichten bei uns im Unternehmen komplett auf Berater. Wir haben überhaupt keine Berater bei uns. Wir geben keinen Cent für Berater aus, sondern wir haben eigentlich bewusst immer nur Leute dabei, die uns als Beirat begleiten, die eben auch wissen, wo wir Support brauchen, wo wir uns strategisch vielleicht auch gut weiterentwickeln können in einer neuen Branche. Und das hilft mir ungemein. Deswegen, ich bin ein ganz großer Beiratsfan. Das nervt manche Leute, weil wir so viel Beiratssitzungen machen und wir Beiräte kriegen ja auch eine Vergütung. Das ist ja nicht kostenlos. Aber ich finde, das ist eines der besten Investments, was man machen kann.
Ja, also Beirat ist ja erstmal nur ein Begriff, der wird ja völlig unterschiedlich ausgelebt in der Praxis von Alibi-Beirat bis hin zu auch ganz massiv die Geschäftsführung steuernde Institutionen, gerade wenn die Erben zum Beispiel in der Familiennachfolge das Unternehmen nicht führen wollen und es auch nicht können, um einfach da eine ja, Steuerungsfunktion drin zu haben. Das heißt, wie genau, du sagst häufige Beiratssitzung, wie können wir uns das vorstellen? Wie intensiv ist da der Austausch zwischen Beirat und
Also
Unternehmen?
dadurch, dass wir so viele Beiräte haben, habe ich eigentlich jede Woche Beiratssitzungen. Aber jedes Unternehmen bei uns macht ungefähr 3 bis 5 Beiratssitzungen im Jahr. Ja, und das klappt ganz gut. Das heißt, da haben wir sehr, sehr aktiv den Austausch mit den Leuten und da arbeiten wir super eng zusammen. Und Beirat ist ja nicht nur in der Sitzung mal und da sieht man ihn jetzt mal 4 Monate nicht, sondern Beirat ist ja auch zwischendurch Kontakt, telefonieren, Austausch, da hat man Input und schickt mir was rüber. Ne? Also das sind schon sehr intensive Gespräche, die wir da haben.
Mhm. Wie macht ihr das dann? Habt ihr dann Sitzungsentgelte oder haben die ein Pauschalhonorar?
Genau, wir machen Sitzungsentgelt. Das heißt, pro Sitzung kriegt man zwischen 1.000 und zwischen 5.000 Euro. Und ja, das ist so der Status, wie wir arbeiten und das klappt sehr gut. Die Beiräte machen das jetzt ehrlicherweise nicht aus finanziellen Gründen. Das ist, glaube ich, ein Randaspekt dort. Das sind ja meistens auch gestandene Manager oder Unternehmer. Der Gedanke ist immer nur, hey, wie können wir eigentlich mit Beiräten gemeinsam wachsen? Und das ist ja auch ein tolles Gremium untereinander. Das sind jetzt nicht irgendwelche kleinen, unbekannten Menschen, sondern das sind ja schon gestandene Unternehmer oder Führungspersonen. Und die haben untereinander dadurch auch wieder ein cooles Netzwerk bekommen. Also so sind wir eigentlich ganz dankbar darüber.
Mhm. Du hast zwar, als ich gesagt habe, Gastronom, das revidiert, damit hättest du nicht viel am Hut, aber ein bisschen hast du ja am Hut. Es gibt ja ein Restaurant, was auch deinen Namen trägt in Wiesbaden, direkt am Kurhaus oder im Kurhaus, je nachdem, wie man es sieht. Wie ist das denn, wenn du durch Wiesbaden läufst? Also das Restaurant ist ja auch sehr prominent, damit ist dein Name ja auch bekannt. Du bist Unternehmer, Immobilienbesitzer, Gastronom. Ist Wiesbaden dann noch so, also kannst du als Mensch einfach so durch die Straße laufen oder ist es dann schon für dich eher Bühne und du musst aufpassen, wie du dich repräsentierst, weil zu viele Augen gucken?
Nö, gar nicht. Also erstens, es ist nicht mein Restaurant, sondern meine Frau betreibt das. Insofern habe ich da gar nicht so viel mit zu tun. Ja, natürlich kennen ein paar mehr Leute uns dadurch, aber wir versuchen eigentlich sehr unauffällig hier zu leben. Wir sind nirgendwo in der Lokalpresse, wir sind nirgendwo in der Politik hier engagiert. Also wir halten uns da komplett raus. Wir tun uns ein bisschen sozial engagieren, zum Beispiel die Tafel Wiesbaden hier oder wir machen auch ein paar soziale Events hier. Also das machen wir schon gerne, aber sonst halten wir uns da eher zurück. Also wir sind da jetzt nicht irgendwie bekannt in der Stadt oder sowas. Wir engagieren uns, ne, wir bringen uns ein, wir tun ein paar Sachen hier voranbringen, damit die Stadt vielleicht ein bisschen besser aussieht, ein paar Jahren wieder. Und das ist unser Credo.
Und wenn du heute, also theoretische Frage, aber mal angenommen, es wäre so, alles verkaufen müsstest, deine ganzen Engagements, also Plattformen, die Agrarbereiche, Immobilien und auch in Anführungszeichen dein Buch, also weg damit sozusagen. Aber eines dürftest du behalten. Welches Thema würdest du behalten?
Du meinst ein Unternehmen jetzt, oder was?
Ja, deine ganzen unternehmerischen Engagements sozusagen, die Handlungsstränge, die du hast, alle weg, aber einen darfst du behalten. Für welchen würdest du dich entscheiden?
Kann ich nicht beantworten. Das tut mir leid. Ich mag zu sehr viel zu viele Unternehmen davon und da würde ich mich viel zu schwer tun. Kann ich dir keine Antwort geben, tut mir leid.
Ja, das passt ja so in dein Motiv, weil du so neugierig bist und auch die Abwechslung ja brauchst und auch suchst. Und wenn man sich so deine Lebensgeschichte anschaut, dann ist das ja eine ständige Weiterentwicklung oder auch am liebsten eine schnelle Weiterentwicklung. Ich würde mal vermuten, Geduld ist jetzt auch nicht deine Stärke. Und wenn es jetzt weitergeht und das so dein Motor ist oder dein schlagendes Herz, was kommt denn als nächstes? Was hast du denn am Horizont, was dich antreibt, wo du ein Auge drauf geworfen hast, was für dich ein wirklich wichtiger Meilenstein ist oder vielleicht so ein Fixstern, den du gerne realisieren würdest?
Ja, also ich glaube, wir haben schon ein paar Beteiligungen, die werden noch richtig stark werden. Die Plattformgruppe ist eine davon. Das wird also ein richtig großes, gutes Unternehmen werden, wo wir jetzt noch ziemlich am Anfang stehen. Aber das zweite, zum Beispiel TinIn, ist eine Hotelgruppe. Die bauen Hotels in einer seriellen Bauweise aus Containern. Die haben ein eigenes Werk, wo sie mit Robotern und guten Leuten diese Dinge bauen. Das ist unglaublich. Die tun jedes Jahr 8 neue Hotels installieren. Und das ist so eine mega Beteiligung, wo ich richtig Freude habe, mich da auch einzuklinken und die nach vorne zu bringen. Und in dieser Richtung habe ich da sicherlich noch ein paar Sachen, wo ich mich als Aufsichtsrat oder als Beirat einbringe, auch als Shareholder, um dort einfach weiter Gas zu geben und die Geschäftsführung anzuspornen, dort einen geilen Job zu machen.
Hotel, wenn ich das höre, ist aber jetzt auch nicht unbedingt auf den ersten Blick die attraktivste Branche, oder? Wahnsinnig hohes Angebot. Gibt einige gute Motel One, die ja wohl eine gute Auslastung haben. Aber ansonsten in so einen Markt da reinzudrängen, ist ja sicherlich auch nicht so einfach, oder?
Ja und nein, also das schon recht. Es gibt schon Standorte, wo ein Überangebot ist. Das heißt, wo genug Hotellerie im Angebot ist. Aber es gibt, wenn du dich mit Statistik da ein bisschen befasst, gibt es noch mega viele Standorte, wo es ein Unterangebot gibt. Und wir haben eine Strategie, die lautet, wir gehen nur in B- und C-Städte rein. Dadurch, dass wir so günstig Hotels in kleinen Formaten bauen, können wir mit 20 Zimmern in kleinen Städten unser Ding rentabel betreiben. Das lohnt sich für keinen anderen Anbieter. Ja. Und das ist eben das Coole, wo ich sage, Mensch, wir haben da eine Lücke entdeckt, die andere gar nicht bedienen, ne, weil sie zu groß, zum Beispiel Motel One, würde niemals, ja, mit irgendwie 20, 30 Zimmern arbeiten wollen, weil es viel zu klein für die ist. Ja, und deswegen haben wir da eine ganz andere Strategie, gehen in diese Nische, ne, und versuchen da zu arbeiten.
Jetzt haben wir vorhin ja mal kurz das Thema Deutschland gestriffen und du bist ja nach wie vor auch in Deutschland, in Wiesbaden. Hast gesagt, ja, okay, wenn es ganz schlimm ist, kann man ja auch gehen, aber du bist noch nicht gegangen, du bist hier. Und auch wenn wir über verschiedene Branchen und Investitionen sprechen, ohne Menschen geht es ja nicht. Also ob du jetzt Hotels betreibst oder auch E-Commerce. Man braucht Menschen, gute Menschen mit dem richtigen Spirit und am liebsten natürlich auch in einer Umgebung, die boomt, die vibriert. Also meine Frau ist Polin, wenn wir nach Polen fahren, dann spüre ich diesen Wurf, diese Energie, dieses nach vorne wollen. Das sehen wir beide und damit sind wir wahrscheinlich im Moment nicht allein in Deutschland nicht so. Warum bist du denn noch hier in Deutschland oder andersrum? Was gibt dir Hoffnung und Zuversicht, dass wir die Kurve kriegen und wieder in ein Erfolgsfahrwasser kommen?
Naja, also als Familienunternehmer bin ich ja dafür verantwortlich, das Unternehmen eine gute Zukunft zu führen. Und das muss überhaupt nicht an Deutschland gebunden sein. Und wenn wir zu dem Standpunkt kommen, dass Deutschland kein geeigneter oder guter Standort ist, dann werden wir natürlich im Ausland investieren. Also deswegen stelle ich diese Frage gar nicht, ob jetzt Deutschland gut oder schlecht ist. Ich nehme Deutschland so zur Kenntnis, wie wir das einschätzen. Ich kann an der Politik hier nichts ändern. Ich kann an der Gesellschaft hier nichts ändern. Und wenn wir als Unternehmen die Auffassung haben, dass es besser ist, in einem gewissen Bereich im Ausland zu investieren, dann machen wir das. Das machen wir auch jetzt schon. Wir investieren jetzt schon im Ausland. Die letzte Akquisition, die wir gemacht haben, war nicht mehr in Deutschland. Wir haben schon
Sondern
Immobilien,
wo?
wir haben gerade eine Übernahme in Frankreich gemacht bei einem Spezialisten. Wir haben in den USA mittlerweile hinzugekauft. Wir werden auch irgendwann das erste indische Unternehmen kaufen. Das heißt, wir versuchen schon, uns auch regional zu diversifizieren. Weil sich nur auf ein Land zu verlassen, das war historisch nie eine gute Idee. Es gibt wenige Länder, so wie die Schweiz, die jetzt seit irgendwie 150 Jahren krisenfrei sind. In Deutschland gab es Weltkriege, es gab Hyperinflation, es gab die Teilung, es gab Enteignungen, es gab Zwangshypotheken. Also wer das in Deutschland das Vermögen über 150 Jahre halten wollte, das war eigentlich nicht möglich. Also es war fast unmöglich. Es gab nur ganz wenige Familien, die es geschafft haben, das hinzubekommen. In anderen Ländern, wie der Schweiz, das sind tolle Ausnahmen, hat es bisher gut geklappt. Aber wenn man klug vorausschauend handelt, sollte man sich nicht auf ein Land, glaube ich, verlassen. Und so handeln wir auch. Wir verlassen uns nicht auf Deutschland. Wir freuen uns, wenn Deutschland keine negative Entwicklung nimmt, sondern eine positive. Aber davon machen wir unsere Vermögensallokation nicht abhängig.
Wie führst du denn dein Unternehmen? Ich meine, dein engster Führungskreis, hast ja eine ganze Menge Mitarbeiter, aber wirst ja nicht mit allen unmittelbar ständig Kontakt haben. Was ist so deine Crew? Mit wie vielen steuerst du dein Schiff?
Ja, also wir haben in jedem Bereich, den wir haben, Führungskräfte. Und zum Beispiel in der Platform Group haben wir ungefähr 50 Geschäftsführer, in den Gesellschaften und in den Holdings. Und diese 50 Leute sind die wesentlichen Führungskräfte, die das Unternehmen leiten. Dann haben wir pro Bereich Immobilien, Landwirtschaft, Restaurants etc. haben wir dann auch wieder Geschäftsführer und Prokuristen, die es dann leiten. Also es ist immer sehr, sehr dezentral aufgebaut. Gedanke war immer, wenn mir was passiert, mein Vater ist auch früh gestorben, wenn mir was passiert, muss das Unternehmen weiterlaufen, ohne dass es irgendwie eine Existenzgefahr droht. Und diesen Prinzip haben wir auch hier beibehalten.
Ja, jetzt hast du ja eine ganze Menge Erfahrung. An dein jüngeres Ich kannst du ja keine Tipps mehr geben, das ist ja vorbei. Aber du hast ja drei kleine Racker zu Hause. Was sind denn die wichtigsten Dinge, die du deinen Kindern mitgeben willst, damit sie in dieser Welt einen erfolgreichen und erfüllten Weg vor sich haben?
Erstens, bodenständig bleiben. Ja, denn die Gefahr, wenn man in der Familien- Unternehmerhaushalt groß wird, dass man dann schnell abgehoben ist, die ist groß. Da muss man mal drauf aufpassen. Das zweite ist, hungrig zu bleiben, also neugierig und hungrig in seinem Leben was gestalten zu wollen. Und das dritte ist, privaten Glück zu finden. Ja, dass man privat mit dem glücklich ist, was man hat, was man aufbauen kann, was man als Familie vielleicht auch Kinder und Enkelkinder bekommt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und wenn man diese drei Sachen, Neugier, Weiterentwicklung, geschäftlich und privates vereint, dann kann man eigentlich schon von einem erfüllten Leben sprechen. Aber wie gesagt, der Sinn des Lebens ist subjektiv und nicht objektiv. Das muss jeder für sich definieren.
Ja, man muss ihn nicht suchen, sondern erschaffen. Dominik, vielen Dank für die Einblicke in deinen Lebensweg.
Danke dir, Peter.
Das war eine Folge der Mutmenschen. Wenn Ihnen der Inhalt gefallen hat, dann habe ich noch zwei Tipps für Sie. Schauen Sie doch mal auf meine Homepage www.peterholzer.com. Dort finden Sie weitere Videos, Audiomaterial oder auch Texte zum Lesen. Und der zweite Tipp ist mein aktuelles Buch. Es trägt den Namen Mut braucht eine Stimme, wie Sie Ihrem Leben Wirkung geben. Lesen Sie doch mal rein. Bis dahin, bleiben Sie gesund.